Hier ist eine brandneue Folge vom Fitmacher, dem Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse. Heute geht es um eine Volkskrankheit, nämlich die Volkskrankheit Rücken. Rückenbeschwerden sind eine der wichtigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland, habe ich gelernt. Und beinahe jeder dritte Erwachsene hat öfter oder ständig Rückenbeschwerden. Darüber spreche ich heute mit Dr. Christian Peiler vom Zentrum für Physiotherapie in Bielefeld. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, also Erkrankungen des Rückens sind also für rund ein Viertel aller Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich. Sind das auch die Zahlen, die Sie so mitkriegen? Ist es wirklich so krass, dass teilweise Menschen zu Ihnen kommen und hinterher feststeht, da geht es um Arbeitsunfähigkeit?
Ja, ich denke, Rückenbeschwerden sind eine der häufigsten Krankheiten. Diese Beschwerden nehmen wir auch in der Praxis sehr viel wahr. Viele unserer Patienten haben tatsächlich Nackenbeschwerden, Halswirbelsäulenprobleme, Brustwirbelsäulenprobleme, Blockierungen, Schmerzen im unteren Rückenbereich, also das zeigt die Praxis auch.
Rückenschmerzen hat jeder mal wahrscheinlich, es betrifft die meisten eben, aber bis zur Arbeitsunfähigkeit ist es ja ein langer Weg. Also wie krass müssen die Rückenschmerzen dann sein, dass es wirklich zu einer Arbeitsunfähigkeit führen kann?
Arbeitsunfähig ist man dann, wenn man seine Arbeit nicht mehr ausführen kann. Und je nachdem, was für eine Arbeit ich betreibe, was für eine Tätigkeit ich betreibe, können Rückenschmerzen natürlich extrem lähmend sein. Zum einen, wenn ich am Schreibtisch sitze und Rückenbeschwerden zu Kopfschmerzen führen oder wenn ich einen Handwerksberuf ausübe und mich nicht bewegen kann, dann führt das natürlich dazu, dass ich ja in der Konsequenz auch meine Tätigkeit nicht ausüben kann. Wie stark dann die Rückenbeschwerden sind, das ist natürlich immer eine rein subjektive Sache. Das kann man so pauschal nicht sagen. Jeder nimmt ja Schmerz auch unterschiedlich wahr.
Warum leiden wir eigentlich so häufig an Rückenbeschwerden? Gibt es da die Ursachen für, die Sie vielleicht auch kennen, so aus dem Alltag erfahren? Weil es wird ja auch parallel irgendwo Forschung betrieben wahrscheinlich. Warum kommt der Rückenschmerz? Wie geht er am besten wieder?
Ja, das ist eine Frage, die kann man nicht mit einem Satz beantworten. Also Rückenbeschwerden haben viele Ursachen. Es gibt einfach Rückenbeschwerden, die sind schwierig in der Form, über bildgebende Verfahren wie Röntgen oder MRT oder so darzustellen. Sie sind einfach da und man kann mit den klassischen Untersuchungsmethoden häufig eher schwierig, ja, die Ursache finden.
Was macht das mit Ihnen? Manchmal ist es doch auch frustrierend wahrscheinlich, wenn man Patientinnen oder Patienten da sitzen hat und sagen muss, ich weiß nicht, woran es liegt.
Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir viel Zeit mit den Patienten verbringen können. Das Problem, was Patienten häufig haben, die haben schon eine Odyssee an Arztbesuchen hinter sich und waren beim Hausarzt, waren beim Facharzt, beim Orthopäden, beim Chirurgen, beim Chiropraktiker, werden dann zum Therapeuten, manchmal erst in der Konsequenz hinterher als Therapie weitergeleitet oder kommen auch direkt zu uns in die Praxis. Und wir haben dann einfach viel Zeit, Fragen zu stellen. Und da muss man eine Lanze auch für die Orthopäden brechen. Wir haben deutlich mehr Zeit, dann auch eine Anamnese zu betreiben, zu sagen, okay, was ist denn passiert? War ein Trauma da? War ein Unfall da? Sind irgendwelche Verletzungen da gewesen? Wie sieht dein Alltag aus? Gibt es Tätigkeiten, Zwangshaltungen, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dass man dadurch irgendwie Probleme hat? Gibt es Stress? Stress ist eine große Ursache, die dazu führen kann. Gibt es Fehlhaltungen? Gibt es Begleiterkrankungen? Die alle diese Dinge können auch hinterher zu Rückenbeschwerden führen und dementsprechend machen wir dann ein langes Gespräch und daraufhin entsprechend körperliche Untersuchungen. Und dann kann man natürlich vieles eingrenzen und in der Regel kommt man dann auch zu einem Ergebnis, zu einer Diagnose, zu einem Befund, an dem man dann auch entsprechend gut therapieren kann.
Therapieren bedeutet Schmerzen lindern auf jeden Fall und vielleicht sogar irgendwo auf den Grund der Ursache kommen?
Ja, also natürlich bedeutet das erstmal ist es wichtig, eine gute Diagnose zu haben. Und hoffentlich kommt dann auch der Patient zu uns mit einer entsprechend guten Diagnose. Dann können wir relativ schnell dann auch mit der Therapie loslegen. Ansonsten, wenn wir dafür sorgen müssen, eine Diagnose zu erstellen, weil wir im Grunde im Erstkontakt sind, dann machen wir unsere Untersuchungen und kommen dann zu einer Diagnose. Und aufgrund dieser Diagnose fangen wir dann an, entsprechend zu behandeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir natürlich erstmal den Schmerz reduzieren wollen, im besten Fall sogar komplett beseitigen wollen. Das geht durch viele Möglichkeiten, die wir haben, beispielsweise Massage, manuelle Therapie, Weichteiltechniken, Faszienbehandlung, aber auch Wärmebehandlung, Elektrotherapie. Das sind Dinge, die wir nutzen, um im Grunde um Schmerzreduktion zu betreiben, aber auch letztendlich auch um Beweglichkeit zu erweitern. Denn wenn jemand mit einer Blockierung kommt, wer kennt es nicht, dass man mal in Anführungsstrichen eingerenkt wird, was ja so klassisch nicht stimmt, aber wenn man im Grunde eine Blockierung hat, dass man dann versucht daraufhin die Mobilität wieder zu erreichen und im Anschluss an diese wiederhergestellte Mobilität auch das Ganze zu kräftigen und zu erhalten.
Man sagt ja immer so schön, Sitzen ist das neue Rauchen. Woran liegt das eigentlich, dass dieses Sitzen, diese sitzende Lebensweise uns besonders zu schaffen macht? Gerade jetzt in diesen Homeoffice-Zeiten wird es ja wahrscheinlich noch viel mehr Leute treffen. Ich meine, wir sitzen jetzt auch und ich muss sagen, okay, also deswegen tut mir noch nicht der Rücken weh. Sitzen viele falsch?
Ja und nein. Also richtig sitzen ist so, kann man nicht pauschal sagen. Also es ist immer dann ein Problem, wenn wir lange in einer Zwangshaltung sind. Das kann Sitzen in der korrekten Position sein, also in der rückengerechten Position. Wenn wir das über eine lange Zeit tun, ist das genauso rückenschädlich, als wenn wir uns über eine längere Zeit beispielsweise in die Couch flezen, in Anführungsstrichen. Ne? Also das bedeutet, am besten ist es für den Rücken, wenn der Rücken immer unterschiedliche Positionen einnehmen kann. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Sitzpositionen einnehmen können, wenn wir uns über den Tag bewegen können, wenn wir stehen und sitzen und bewegen können, immer dann, wenn wir der Muskulatur und dem Bewegungsapparat unterschiedliche Reize geben können, dann ist es für unseren Körper am besten. Das ist im Grunde genommen aus der Evolution heraus, dass wir brauchen Bewegung und durch unsere gesellschaftliche Veränderungen, dieses viele Sitzen, haben wir Probleme letztendlich da dieses Sitzen umzusetzen, in Anführungsstrichen.
Okay, mal so den Standardfall, man sitzt im Büro, man hat ja einen relativ angenehmen Stuhl, so meistens, ja, wenn der Chef nett ist. So, aber das heißt ja auch, man ist erstmal recht festgesetzt in dieser Position. Würde es also helfen, wenn man regelmäßig einfach mal aufsteht, eine Runde geht, sich mal streckt? Es müssen ja nicht die ganz großen Dehnübungen sein direkt.
Genau, das sind genau die Dinge, die total wichtig sind. Ja. Eben erstmal natürlich den Arbeitsplatz optimal einzurichten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich den Schreibtisch passend in die richtige Position reinstellt, dass man den Stuhl in die passende Position reinstellt. Das ist natürlich im Büro einfacher, als wenn wir das zu Hause machen. Sie haben es vorhin angesprochen, unser großes Problem natürlich, und das werden wir sicherlich in den nächsten Monaten sehen. Viele, die im Homeoffice sitzen, haben vielleicht gar nicht den Arbeitsplatz zu Hause, den sie normalerweise zur Verfügung haben.
Stimmt, irgendwo am Küchentisch, ja, gebückt. Genau. Vor allem, was ich auch immer merke, wenn man so ein Tablet-Computer vor sich hat, ist ja nicht wirklich groß, so ein Tablet. Und man guckt dann eben doch von oben so drauf herunter. Macht es dann vielleicht auch Sinn, dass man Laptops oder Tablets zum Beispiel ein bisschen erhöht hinstellt, so auf so einen Bücherstapel?
Absolut. Es geht darum, wie gesagt, den Arbeitsplatz sich richtig einzustellen. Und da gibt es viele Hilfsmittel. Und wenn man sich Stuhl und Tisch ordentlich eingestellt hat, geht es auch natürlich darum, sich den Monitor passend zu stellen, sich am besten optimal auch noch zu dem Laptop vielleicht noch eine Tastatur dazu zu stellen, noch eine Maus dazu zu stellen, damit man sich eben passend davor positionieren kann und auch die entsprechende Höhe hat. Denn wenn man permanent nur ganz nach unten schaut, ja, dann macht das natürlich auch Probleme über die Zeit für unsere Schulter-Nackenbereich, über unsere Halswirbelsäule. Und das kann natürlich zu Verspannungen führen, zu Kopfschmerzen führen und natürlich auch zu zusätzlichen Beschwerden, mit denen wir dann in der letztendlich auch nicht mehr so arbeitsleistungsfähig sind.
Geht ja noch weiter. Dann erhebt man sich mal mühevoll vom Stuhl so und greift zum Handy und hat man doch wieder diese geneigte Haltung sofort wieder drauf. Also wir gehen ja eigentlich gebückt durch den Alltag mittlerweile.
Ganz genau. Also normalerweise sollte man immer wieder versuchen, aus diesen Zwangshaltungen rauszukommen. Das heißt also, wenn ich beispielsweise telefoniere, dass ich eben nicht das Handy wieder ans Ohr nehme und das nicht im Sitzen mache, sondern dass ich vielleicht mit dem Headset, mit Kopfhörern, mich einfach hinstelle, mal durch den Raum gehe und das Telefonat, was ich gerade führe, dann im Gehen, im Stehen durchführe. Da kann ich mich bei bewegen. Und im Übrigen führt das auch dazu, dass ich auch da nochmal vielleicht dadurch, dass ich mehr den Blutdurchfluss anrege, im Grunde genommen auch leistungsfähiger bin, weil alles besser durchblutet wird. Und letztendlich steige ich da meine Leistungsfähigkeit und ich komme auch zwischendurch einfach aus diesen Zwangshaltungen zu den Positionen einfach mal raus.
Wie ist es im Akutfall? Ich sitze gerade bei der Arbeit, habe ein wichtiges Projekt vor mir, sowas kennt jeder. Und dann kommt da auf einmal dieser Schmerz, dieser Rückenschmerz, vielleicht erst im Nacken, zieht dann langsam runter. Was kann man im Akutfall vielleicht selbst auch schnell unternehmen? Oder wann muss man auch direkt zum Arzt am besten?
Grundsätzlich ist es immer so, wenn man ganz, ganz heftige Schmerzen hat, wenn man Ausstrahlung ins Bein hat, in den Arm hat, wenn Organe betroffen sind, dann ist auf jeden Fall wichtig, dass man zum Arzt geht und erstmal diese Dinge abklären lässt. Wenn man allerdings häufiger mit Rückenbeschwerden zu tun hat, den klassischen Hexenschuss oder so, dann weiß man häufig auch schon, was es geht, wie man das handeln kann, dass man durch Bewegung, durch bestimmte Bewegungen, die man für sich, Dehnübungen, die man machen kann, Mobilitätsübungen, die man machen kann, dadurch schon den Schmerz lindern kann, Wärme kann häufig dazu führen, dass die Muskulatur gelockert wird. All diese Dinge, die Hausmittelchen, kann ich für mich selber erstmal einsetzen. Und wenn ich dann merke, oh, das kann ich nicht selber lösen, dann macht es Sinn, sich Hilfe zu holen über einen Therapeuten beziehungsweise über eine ärztliche Abklärung und um dann erstmal zu schauen, woran liegt es, und dann kann ich das gezielt angehen.
So ein Wärmepflaster, also vielleicht so als Akutlösung dabei haben, besser natürlich als eine Schmerztablette.
Grundsätzlich ist alles möglich, ja. Und das muss jeder dann immer für sich entscheiden. Ein Wärmepflaster wirkt ja häufig auch eben entsprechend, wie das Pflaster schon sagt, über Wärme, die dann gegeben wird. Aber häufig muss man, natürlich ist das eine Möglichkeit, kann man auch machen. Und aber es reicht manchmal schon, wenn man sich einfach wegen Körnerkissen einfach in den Rücken reinlegt. Oder eine Wärmflasche, all diese Sachen können auch, oder ein Wärmekissen können auch dazu führen, dass man letztendlich dann eine ähnliche Wirkung erzielt. Denn die Wirkung soll ja sein, dass die tiefe Rückenmuskulatur beispielsweise eben entsprechend mehr durchblutet wird und dadurch entspannt und dadurch auch der Schmerz reduziert wird.
Jetzt gibt's ja den Fall, dass manche seit Monaten Rückenschmerzen haben oder der Rückenschmerz kommt immer wieder, also wirklich ein längeres Leiden dann schon. Gibt es dann den Fall, wo man sagt, okay, ich muss damit leben, oder gibt es immer eine Möglichkeit, das irgendwie zu verbessern?
Ich sage meinen Patienten immer, leben müssen sie erstmal gar nicht damit, sondern es gibt immer erstmal eine Möglichkeit. Ich wäre, wenn es um mich gehen würde, wäre ich erstmal unzufrieden damit zu sagen, da müssen sie mit leben. Das ist keine Aussage, finde ich, mit der man arbeiten kann, sondern grundsätzlich bin ich immer eher ein Mensch, der sagt, wir sind lösungsorientiert, wir schauen erstmal, was kann man alles machen und probieren aus. Und es gibt viele Möglichkeiten, die man tun kann. Wie gesagt, von der ärztlichen Diagnostik, dann in die Therapie rein. Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Und Psychotherapie manchmal auch, weil Psyche und Schmerz hängt auch damit zusammen. Viele Schmerzpatienten haben viele Odysseen schon hinter sich viele Ärztebesuche schon hinter sich, sind verzweifelt. Und da geht es erstmal darum, diesen Kreislauf zu durchbrechen und dem Patienten erstmal versuchen, in eine Lösung anzubieten, seinen Ausweg anzubieten.
Das klingt ja fast nach einem Teufelskreis. Man hat regelmäßig Rückenschmerzen und das stresst einen vielleicht noch mehr, dass man vielleicht immer die Schultern noch ein bisschen enger hat und noch mehr verklemmt wird dadurch im Rückenbereich. Das ist ja dieser Teufelskreis, den Sie wahrscheinlich im ersten Schritt dann lösen wollen, dass man da rauskommt, ein bisschen mehr Entspannung schafft.
Genau. Wir greifen ein in diesen Teufelskreis. Genau das ist es nämlich, dass Stress zu Rückenschmerzen führen kann und diese Spirale im Grunde so eine Abwärtsspirale ist, in der man sich befindet, oder auch andersrum Rückenschmerzen zu Stress führen kann, das wiederum Rückenschmerzen ja auch zusätzlich vergrößert, verstärkt. Und wir schauen dann, wo liegen die Ursachen, versuchen da einzugreifen, dem Patienten Tipps zu geben, wie er seinen Alltag vielleicht auch anders gestalten kann und auch Hilfestellung zu geben, beispielsweise über Entspannungsmethoden, die man machen kann, über Übungen, die man zu Hause machen kann. Und letztendlich versuchen wir mit unseren Techniken als Therapeuten ein Stück weit begleitend dem Patienten Hilfe zu geben und letztendlich Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Das Schlimme ist ja auch, bei rund 85% der Rückenschmerzen können Ärzte keine eindeutige Diagnose stellen. Also wenn man da erstmal drin ist in dieser Rückenschmerznummer, dann ist es oft auch so, dass man leider oft Probleme damit hat und die auch bleiben können. Deswegen umso wichtiger, Herr Peiler, die Frage präventiv. Was kann man vorher machen, bevor vielleicht der Rückenschmerz akut wird?
Bewegung. Bewegung ist im Grunde genommen das Stichwort, und das können wir alle tun. Raus aus dem, aus unserem Alltag, aus unserem sitzenden Alltag, einfache Dinge. Und zwar zum Beispiel die Treppe zu steigen, nicht den Aufzug zu nehmen, einen Spaziergang zu machen, wenn ich eine längere Besprechung hatte. 2, 3 Bewegungen, Dehnübungen zu machen, wenn ich länger am vorm PC gesessen habe. Mir vielleicht auch zwischendurch einfach mal einen Wecker stellen und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde am PC gesessen, ich war in einem wichtigen Bereich drin, habe gearbeitet, bin im Flow gewesen und versuche aber, muss dann trotzdem einfach mal 5 Minuten oder 2 Minuten mal einfach raus, Dehnübungen zu machen, mal den Recken und Strecken, die Beine bewegen, mehr Durchblutung wieder in den Körper reinbringen oder mehr dazu sorgen, dass es letztendlich einfach mal wieder alles ein bisschen leistungsfähiger wird. Und das kann ich in meinen Alltag machen. Und dazu kann ich natürlich im Grunde genommen viele Bewegungen auch zu Hause machen, Kräftigungsübungen, um letztendlich meinem Alltag auch dem Körper möglichst belastbar zu machen, damit er meinen Alltag auch überhaupt schaffen kann. Denn ich sag mal so, wenn ich als Handwerker, als Kfz-Mechaniker, als Maurer, als Fliesenleger, als Maler immer wieder bestimmte Bewegungen machen muss, dann kann ich demjenigen auch nicht sagen, okay, jetzt musst du alles anders machen, sonst kriegst du Rückenschmerzen. Nein, sondern dann ist der Ansatz zu sagen, okay, wenn du diese Bewegung im Alltag immer hast, dann ist es aber wichtig, dass du im Grunde genommen Ausgleichsbewegungen machst, dass du Ausgleichssport betreibst, damit du im Grunde genommen langfristig auch deinen Beruf durchführen kannst und es dir gut geht dabei.
Gibt es so 2, 3 typische Sportarten, wo Sie immer sagen, das ist gut, das stärkt den Rücken?
Ja, natürlich gibt es Sportarten, die sind besser für den Rücken und es gibt Sportarten, die sind vielleicht weniger gut.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich würde aber erstmal einen Satz vorweg sagen und zwar, okay. Jeder sollte sich den Sport raussuchen, den er mag. Denn nur wenn ich Spaß am Sport habe, Spaß an der Bewegung habe, dann führe ich den auch langfristig durch. Wenn ich Sport betreibe, nur weil er jetzt eine positive Wirkung auf mich hat, mache ich das nicht. Wenn jemand Spaß hat, im Grunde genommen Kraftübungen im Fitnessstudio zu machen, ist das natürlich super, dann ist das genau das Richtige für den. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, boah, ich brauche aber jemanden, der da vorne steht, der mich im Grunde genommen motiviert, der mich so durch den Kurs bringt, dann ist so etwas natürlich eine optimale Sache. Online-Kurse haben momentan absoluten Boom, gerade durch die Corona-Pandemie und sind natürlich auch eine gute Möglichkeit, gerade in den Phasen des Lockdowns oder auch, wenn man nicht so sicher ist, wo man hingehen kann, dass man im Grunde genommen auch angeleitet Kurse zu Hause machen kann, Übungen zu Hause machen kann. Und man sollte da natürlich immer drauf achten, okay, wie fachmännisch, wie fachlich gut ist denn das? Und dann kann man natürlich auch Dinge zu Hause machen.
Gutes Stichwort. Genau solche Online-Kurse gibt es nämlich auch für alle Mitglieder der Heimatkrankenkasse. Jeder oder jede kann ganz einfach von zu Hause aus mit dem Computer dabei sein. Mitglieder bekommen bis zu 2 Kurse jährlich erstattet im Wert von insgesamt 160 Euro. Passend zum heutigen Thema gibt es da auch einen Kurs zum Thema Rückengesundheit. Dort lernt ihr Übungen für den Alltag kennen, alles über gesunde Haltung und wie ihr genug Bewegung bekommt, mit Workouts gut erklärt in Videos. Der Online-Kurs geht über 10 bis maximal 14 Wochen, die Einheiten sind jeweils entspannte 60 Minuten lang und ihr könnt auf die Inhalte immer zugreifen, wenn es gerade passt. Einfach mal ausprobieren, die Kursgebühr wird euch von der Heimatkrankenkasse erstattet. Wie es funktioniert, das habe ich euch verlinkt in der Episodenbeschreibung. Viel Spaß! Ja, wir waren gerade stehen geblieben bei dem Thema Sport, Prävention, was bietet sich an? Sie haben schon gesagt, Online-Kurse können eine Möglichkeit sein und jeder sollte, wenn dann den Sport machen, auswählen, an dem er auch Spaß hat. Was gibt's da so für typische Sportarten, die im Zweifel sinnvoll für den Rücken sind?
Grundsätzlich ist es so, dass Dinge wie Rückenschule, Krafttraining, Fitnesstraining, das sind natürlich Dinge, die gezielt in den, Wirbelsäulen, Gymnastik, Yoga, das sind Pilates, sind alles Sportarten in Anführungsstrichen, die natürlich gezielt darauf abstimmen, unter anderem den Rücken zu trainieren, aber auch zum Beispiel Nordic Walking, also Walken oder Nordic Walking können natürlich auch den Rücken stärken. Ich kann das natürlich auch ganz geschickt miteinander kombinieren, indem ich sage, ich gehe laufen, ich gehe walken und mache einfach draußen ein paar Übungen für mich, indem ich beispielsweise das kombiniere, auch mal einen Liegestütz an der Bank zu machen, bisschen Krafttraining in der freien Natur zu machen, einfache Übungen, für die ich keine Hilfsmittel brauche, die ich klassisch wie in den 70er Jahren trimm dich fahrt, die ich überall machen kann.
Häufig haben Rückenschmerzen ja auch einen faszialen Ursprung, habe ich gelernt so in der Vorbereitung. Wie kann man das erkennen? Was hilft bei diesem Problem vielleicht auch? Ist es das Faszientraining, was man dann bräuchte?
Ja, grundsätzlich ist das ja mittlerweile auch ein viel bemühtes Wort oder ein viel bemühter Begriff, fasziale Probleme. Das ist ja gerade in aller Munde. Jeder spricht davon, weil man jetzt durch viele neue Studien auch festgestellt hat, dass Faszien ganz, ganz wichtiges, in Anführungsstrichen, Sinnesorgan für uns sind, welches aber noch nicht so hundertprozentig erforscht ist. Es gibt viele Studien aktuell dazu, die versuchen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Man hat festgestellt, dass eben Rückenbeschwerden nicht dadurch entstehen, weil genau an der Stelle, wo die Schmerzen sind, die Probleme sind, sondern beispielsweise, ich bin irgendwann mal umgeknickt, habe ein Supinationstrauma, so nennt man es beispielsweise, ein Umknicketrauma gehabt beim Fußball, beim Joggen oder so. Und das hat sich über lange Zeit jetzt so hochgearbeitet, dass im Grunde über Ketten, Muskelketten, über fasziale Ketten, das irgendwo hinterher zu einer Blockierung beispielsweise im Kreuzdarmbeingelenk, also dem ISG oder Iliosakralgelenk, vielleicht schon, wenn man das schon mal gehört hat.
Nee. Sagen Sie gerne, wo das ist.
Das ist das Gelenk, was im Grunde zwischen Becken und Kreuzbein ist, also zwischen Wirbelsäule. Okay. Mhm. Und das haben ganz viele, haben da Blockierungen, haben Probleme, haben Beschwerden. Ne? Und das kann, wie gesagt, durch so eine Kettenproblematik entstehen. Und das kann natürlich in der Konsequenz auch zu weiteren Problemen in der Lendenwirbelsäule führen, mit entsprechenden Beschwerden in der Muskulatur, Verspannungen. Und da spricht man im Grunde genommen von myofaszialen Kettenproblematiken. Und das sind eben auch viele der Ursachen, die man eben nicht durch ein einfaches Röntgenbild feststellen kann, sondern da muss man sich den Körper im Kompletten angucken, also das ganzheitlich, wie man so schön sagt, und dann schauen, manchmal findet man entweder oben, unten in einem Sprunggelenk was oder am Becken etwas oder das Knie hat mal irgendein Problem gehabt. Und wenn man sich diese einzelnen Bereiche, Körperregionen angeschaut hat, kann man dann über eine gezielte Therapie im Nachgang natürlich auch die Rückenbeschwerden positiv beeinflussen.
Jetzt haben Sie immer wieder von Blockaden gesprochen. Was genau ist eigentlich aus fachlicher Sicht eine Blockade? Kann man die auch selbst sogar bei sich ertasten irgendwo?
Ja, schwierig. Man kann, Blockierungen sind Bewegungseinschränkungen. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie machen eine Schublade auf und zu und auf und zu, aber irgendwann klemmt sie. Und so kann man sich das vielleicht auch bei den kleinen Gelenken an der Wirbelsäule vorstellen. Die müssen immer auf und zu gehen, in Anführungsstrichen. Wenn sie das aber nicht tun, durch eine bestimmte Bewegung, die mal passiert ist, dass man zu viel Bewegung hat in eine Richtung oder durch eine Zwangshaltung oder durch eine Verletzung, dass man draufgefallen ist, dann kann es sein, dass die Bewegung nicht mehr vollständig da ist. Und das kann zu Blockierung in den sogenannten, in Anführungsstrichen, Facettengelenken führen. Das ist nicht so, wie man sagt, das muss wieder eingerenkt werden, das ist irgendwo, steht irgendwie draußen, sondern es läuft einfach nicht mehr so in der Spur. Und dann kann man durch gezielte Mobilisation, zum Beispiel in der manuellen Therapie, oder beim Chiropraktik dadurch eine gezielte Manipulation oder beim Orthopäden, kann man letztendlich dafür sorgen, dass man das wieder frei macht und die Schublade in Anführungsstrichen wieder richtig auf- und zugeschoben werden kann.
Und das klingt jetzt so, als sollte man das möglichst rechtzeitig machen. Also wenn man das jetzt erst als Rentner, sage ich mal, beginnt, wäre es wahrscheinlich zu spät.
Ja, grundsätzlich ist es immer so, Blockierung kommen, sind auch mal da und dann gehen die auch schon mal wieder von alleine weg, in Anführungsstrichen. Okay, das heißt, wenn man so 2-3 Tage mal so ein bisschen Problem hat, irgendwie ist das, bin ich eingeschränkt, dann kann das schon mal sein, dass das auch von alleine weggeht. Wenn das aber über eine längere Zeit besteht, dann sollte man sich Hilfe holen, weil dann geht es nicht mehr von alleine weg. Dann kann man es nicht über Mobilisationsübungen selbstständig lösen. Dann macht es Sinn, mal zum Osteopathen zu gehen, zum Chiropraktiker zu gehen, zum Orthopäden zu gehen. Und die sind natürlich dann die Fachleute, die sagen können, okay, können ganz gezielt auf diese Blockierung eingehen, können dieses Facettgelenk beispielsweise lösen oder dieses ISG, sodass das wieder in der Spur läuft und dann im Grunde genommen wieder die komplette Bewegungsweite auch möglich ist. Denn wenn das zu lange besteht, gibt es Begleitprobleme, beispielsweise eben auch Beschwerden in der Muskulatur, in den faszialen Strukturen, in den Weichteilstrukturen generell. Und das kann natürlich auch über längere Zeit Probleme machen.
Können eigentlich auch schon Kinder Rückenschmerzen haben? Bei Babys wäre es ja besonders blöd, da merkt man es ja nicht so richtig. Und na gut, vielleicht schreien sie dann.
Auch Babys haben schon können schon Probleme haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade die Geburt auch ein gravierender Einschnitt ist für die Babys, wenn die auf die Welt kommen und die natürlich da ganz viel im Grunde genommen an den ganz weichen Strukturen verformt wird. Und auch da ist es ja mittlerweile schon Standard, dass oder viele Eltern mit ihren Kindern direkt im Nachgang der Geburt auch zum Beispiel zum Osteopathen gehen, dass man da auch einmal alles durchcheckt und sehen kann, okay, ist alles in der richtigen Stelle, kann ich da positiv drauf einwirken. Und zieht sich natürlich weiter. In dem Kleinkindalter kann es schon Probleme geben, auch bei Bewegungsstörungen geben, die man auch gezielt positiv beeinflussen kann, durch zum Beispiel osteopathische Versorgung. Und dann natürlich auch im Kindergarten und in der Schule. In der Schule vor allem dann, wenn es darum geht, den richtigen Schulranzen beispielsweise für sich zu beschaffen. Denn was man natürlich hinter im Jugendalter sieht, dass da die Rucksäcke irgendwo so halb über den Rücken hängen, da weiß
die
jeder.
Die Zeit hatte ich auch, ja.
Wer hatte das nicht? Da ist es natürlich klar, dass das nicht so ganz optimal ist.
Sieht auch nicht gut aus übrigens.
Ja, das durchaus auch. Aber gerade auch schon im Grundschulalter ist es sehr wichtig zu sehen, okay, welcher Schulranzen beispielsweise passt zu dem Kind, sich gut beraten zu lassen und dann im Grunde genommen auch frühzeitig mit viel Bewegung auch die Kinder positiv letztendlich für Sport zu begeistern, für Bewegung zu begeistern. Und das ist natürlich gerade in der jetzigen Situation total wichtig, weil viele Eltern sind berufstätig, können für Bewegung normalerweise nicht sorgen unbedingt im Alltag und das übernimmt dann der organisierte Sport.
Spielt eigentlich auch Ernährung eine Rolle beim Thema Rückengesundheit? Kann man irgendwelche Dinge essen, die den Rücken stärken?
Na, grundsätzlich spielt es in erster Linie vor allem eine große Rolle, wenn es um Übergewicht geht. Wenn ich natürlich ein Bäuchlein vor mir hertrage und entsprechend hohen BMI habe beispielsweise, also einen Body Mass Index, das heißt also auch übergewichtig bin, das gehört ja mit zu den absoluten Volkskrankheiten, wenn nicht sogar zu der Volkskrankheit aktuell, dann zieht das natürlich auch, kann man sich ja vorstellen, an den Strukturen, an der Wirbelsäule und das kann natürlich eben auch dazu führen, dass man eben Rückenprobleme weiterentwickelt. Zudem gibt es natürlich, führt eine ausgewogene Ernährung immer dazu, den Körper und den Stoffwechsel positiv zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt auch die Wahl der Matratze? Wird doch im Fernsehen mal so beworben, dass man neue Matratzen kaufen soll. Macht das wirklich zwischendurch Sinn oder sagen Sie auch, eine Matratze hält ein paar Jahre und das ist jetzt auch nicht so, dass der Rücken darunter leidet?
Ja, Matratzen sind schon auch sehr wichtig für den gesunden Schlaf und der gesunde Schlaf ist sehr wichtig in vielerlei Hinsicht für unseren Alltag, für den gesamten Stoffwechsel, aber auch für die Rückengesundheit. Und für die Matratze sollte man sich immer, wenn man sich eine Matratze zulegt, sollte man in erster Linie erstmal schauen, was bin ich für ein Schläfertyp in Anführungsstrichen. Das heißt, bin ich ein Bauchschläfer, schlafe ich auf der Seite, schlafe ich auf dem Rücken. Da gibt es natürlich unterschiedliche Materialien, die man nutzen kann. Vom Grundsatz her, wenn ich beispielsweise ein Seitenschläfer bin, sollte ich darauf achten, dass ich eine Matratze nehme, die vom Härtegrad her so ist, dass ich im Grunde genommen auch mit der Wirbelsäule auf einer Linie sein kann, dass ich so weit einsinke, dass das funktioniert, aber dass sie beispielsweise auch nicht so weich ist, dass die Wirbelsäule nicht auch ein bisschen unterstützt wird von unten. Und da sollte man sich wirklich gut beraten lassen.
Also Beispiel Seitenschläfer, bräuchte ja wahrscheinlich dann eher eine Matratze, die ein bisschen weiter reinsinkt, oder? Weil durch die Schulter sonst entsteht ja ein Ungleichgewicht.
Genau, die sollte an den entsprechenden Stellen, am Becken und an der Schulter, auch weicher sein beispielsweise als in der Mitte, da wo die Wirbelsäule ist. Und gibt es mittlerweile viele, also 7-Zonen-Matratzen und unterschiedliche Materialien, die dafür sorgen können oder dafür sorgen sollen, dass man entsprechend auch in den richtigen Bereichen auch optimal unterstützt wird. Dazu gehört natürlich auch das passende Kissen und auch die passende Bettdecke.
So, am Ende die Frage, wenn man vielleicht einigermaßen gut so durch sein Leben kommt, was Rückenbeschwerden angeht, also selten da irgendwas hat. Aber jetzt so nach dem Hören dieses Podcasts denkt, okay, ja, was der Herr Peiler da erzählt hat, also der Rücken ist ja anscheinend sehr, sehr wichtig, auch für mich. Was könnte man so als ersten Schritt mal unternehmen, um präventiv einfach, rückenfit zu bleiben?
Grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, einen aktiven Alltag zu haben. Raus aus dem, was sie einschränkt, die Möglichkeit, jede Möglichkeit nutzen, um sich zu bewegen. Und zwar alle möglichen Alltagsbewegungen mit einbeziehen, wie gesagt, die Treppe steigen, den Spaziergang vorm Schlafengehen zu machen, die aktive Mittagspause zu nutzen durchaus immer wieder, wenn ich einen Alltag am Schreibtisch habe, immer wieder nutzen zwischendurch, für wenn es nur für 30 Sekunden ist oder für eine Minute ist, mich aus meiner Haltung rauszubewegen, kleine Dehnübungen zu machen. Ja, und ansonsten im Grunde genommen Bewegung zu machen, die mir Spaß macht. Suchen Sie sich einen Sport, oder Bewegung, die Ihnen Spaß macht, sei es Laufen, sei es Nordic Walking, sei es Fitnessstudio, Kurse, Online-Kurse, Fußball spielen, Handball spielen, was immer Sie mögen, aber bewegen Sie sich und nutzen das und lassen Sie das in den Alltag einfließen.
Ja, vielen Dank für diese motivierenden Worte, Dr. Christian Peiler aus Bielefeld. Es gibt, wer mehr wissen will, auch noch ein Video mit Ihnen. Da machen Sie so ein paar Übungen vor, zum Beispiel erklären auch, wie man den Arbeitsplatz rückengerecht einrichtet. Sehr spannend. Und ich finde es auch gut, solche Übungen mal zu sehen, die man vielleicht dann ja im Büro oder im Homeoffice relativ einfach nachmachen kann. Weil klar, wir könnten die jetzt hier im Podcast beschreiben, aber es ist dann doch einfacher, wenn man sie mal gesehen hat. Deswegen die Empfehlung, einfach mal auf der Webseite der Heimatkrankenkasse vorbeischauen. Wir haben es aber auch verlinkt in den Shownotes hier von diesem Podcast. Vielen Dank für das Gespräch im Fitmacher.
Sehr gerne, Dankeschön.